sein Leben schlagartig verändert. Er tötete seine Ehefrau im Streit, 15 Jahre Gefängnis folgten.
In der Zeit im Gefängnis fand er zu Gott, oder besser gesagt, Gott fand ihn. Fast auf den Tag genau vor 8 Jahren wurde er entlassen. Heute ist er Geschäftsführer eines gemeinnützigen Vereins, der sich um Strafgefangene bemüht, dass sie wieder integriert werden. Weiter zu leben mit schwerer Schuld, so das heutige Thema. Darüber sprechen wir heute mit Marcel. Marcel, herzlich willkommen. Ich darf dich bitten, zu mir nach vorne zu kommen.
Danke dir.
So, Marcel, was machst du denn trinken? Wir haben ein bisschen Wasser, eine Biolage.
Wasser ist perlt.
Nehmen wir Wasser. Danke. Da schließe ich mich dir an. Marcel hat schon eine 5-stündige Autofahrt heute hinter sich. Ja, du siehst. Und ich dachte noch gestern, wir haben 1 Stunde weniger Schlaf. Und dann habe ich an ihn gedacht, dachte, es wird dann noch herausfordernder. Aber wir haben ja 1 Stunde mehr gehabt als Schlaf. Ne? Von daher kam das ein bisschen dir dann hoffentlich entgegen.
Ja, auf jeden Fall. Hat gut geklappt. Dafür waren keine Autos auf der Straße. Ja.
Aber schön, dass du da bist. Wir freuen uns, gerne, mit dir dieses Thema durchzusprechen, zu besprechen. Marcel, du hast gebeten, dass wir deinen richtigen Namen nicht verwenden. Aus Rücksichtnahme gegenüber den Personen, die sich mit deiner Beziehungstat ansonsten immer wieder konfrontiert sehen, sei es in den Medien, Internet und so weiter. Das wollen wir berücksichtigen. Aber dann lass uns mal von vorne beginnen. Du bist 1957 geboren. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Was hat dich geprägt?
Also ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen, in Stuttgart. Bin also ein Schwabe von Geburt an. Und meine Eltern waren eigentlich Schauspieler gewesen, und damals ziemlich brotlose Kunst. Und als ich dann auf der Welt war, hat sich das geändert. Mein Vater hat dann einen Job angenommen bei einer Schule, hat relativ wenig verdient. Meine Mutter musste zu Hause bleiben. Und es war ein ziemlich eintöniges Leben, würde ich so sagen. Vater viel weg, viel Arbeit, den habe ich fast nie gesehen. Und meine Mutter mit mir überfordert. Die hätte wohl besser kein Kind gehabt, hat sie immer gesagt. Aber sie konnte damit auch nicht umgehen. Also. Und was geprägt hat mich auch ein alter Familienstreit zwischen evangelisch und katholisch. Einer der Gründe, warum ich damals auch nicht getauft wurde, als ich auf die Welt gekommen bin, weil die Familie meiner Mutter sehr stark evangelisch, Familie des Vaters sehr stark katholisch, die durften nicht kirchlich heiraten, weil da hätte ja einer einen Kompromiss machen müssen. Und dann war das auch mit der Taufe dann bei mir nichts. Und mein Vater hat gesagt, also wenn die Familie so zerstritten ist, dann wollen wir dich nicht auf eine Seite schieben. Wenn du alt genug bist, entscheide selbst. Aber bis zum Alter von 44 Jahren hatte ich mich nie entschieden. Ich dachte, es geht auch ohne.
Ja, vielen Dank, dass du mal uns ein klein wenig mit hineinnimmst in deine Kindheit. Aber lange Zeit verlief dein Leben ja in grundsoliden Bahnen, wenn man so deine Lebensvita liest. Es klingt wie eine Erfolgsgeschichte. Abitur, Studium an der Berufswehrhochschule, Aufstieg letztlich bis zum Oberstleutnant, Diplom-Ingenieur, verheiratet, 2 Kinder. Du warst in der Mitte der Gesellschaft, kann man wirklich sagen, angekommen.
Ja, sehr, sehr gut sozialisiert, sehr gut angekommen, erfolgreich. In jungen Jahren schon mit großer Verantwortung betraut. Also meine letzte Aufgabe war das Management von einer Einheit mit 5000 Soldaten. Und das hat Freude gemacht und Spaß gemacht, die menschliche Begegnung. Und das hat der Bund auch gewürdigt. Wer das gut macht, der kommt auch voran. Und so war es bei mir.
Ja. Kurze Zwischenfrage, hattest du auch Kontakt zu NATO hier in Heidelberg?
Weil Nein.
Ja, dein Leben verlief nach außen hin in guten Bahnen, aber wie war es um deine familiären Beziehungen bestellt? Du hast schon ein bisschen was angedeutet, warst du dann verheiratet, 2 Kinder?
Also die Ehe stand wohl unter keinem guten Stern, so habe ich es damals empfunden. Wir haben wohl, in der Rückschau muss ich sagen, wir haben wohl uns zu wenig Gedanken gemacht, bevor wir zusammengegangen sind und geheiratet haben. Und wir haben uns auch zu wenig Gedanken gemacht, bevor das erste Kind unterwegs war. Und haben erst im Laufe der Zeit festgestellt, dass wir eigentlich doch ziemlich unterschiedliche Lebensentwürfe gehabt hätten, über die wir vielleicht vorher hätten sprechen können, und es unterlassen haben. Und ein Faktor, der in meiner Ehe stark belastend war, war auch der Punkt Eifersucht. Also ich hatte einen sehr großen Bekanntenkreis, Freundeskreis, meine Frau einen sehr kleinen, sehr, sehr kleinen. Und ich war einer, der die Kreise gepflegt hat, auch beruflich. Und meine Frau eher jemand, der sich auf 2, 3 gute Freunde beschränkt hat und eher für sich bleiben wollte. Und diese vielen Kontakte, die ich hatte, die haben auch dazu geführt, dass sie immer so mitschwangen. Wen trifft er da alles? Wen sieht er? Wie verhält er sich? Muss ich da Angst haben? Eifersucht. Und die ging auch nicht weg. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich kurz davor war, den Beruf aufzugeben, einfach um meiner Familie und noch mehr Zeit zu widmen und dadurch vielleicht auch für meine Frau transparenter zu werden, weil ich öfter zu Hause war. Ich war halt sehr, sehr viel im Ausland unterwegs, viel auf Reisen. Und da baute sich etwas auf, was heute würde ich sagen, wir haben uns Schritt für Schritt einander entfremdet, bis dahin, dass wir eigentlich keine gemeinsame Basis mehr hatten, außer der Verpflichtung für den Nachwuchs. Und dann kam es zu unschönen Szenen, also es war keine saubere Trennung in dem Sinne möglich. Und die Zeit wurde immer kritischer. Also nach außen haben wir das versucht, so gut wie es geht, geheim zu halten. Also unsere Freunde und Nachbarn würden sicher damals gesagt haben, das ist ein Musterehepaar. Mhm. Aber das blieb alles im Haus. Und da war sehr, sehr oft die Hölle los, ja. Mhm.
Also du sagst, ihr wart sehr unterschiedlich von der Art her. Ja. Ihr wart nicht gut vorbereitet auf Partnerschaft, Familie. Nach außen hin hat der Schein war gut dargestellt, aber innerlich hat schon gebrodelt, ja. Und hattet ihr viele Schwierigkeiten. Jetzt leben wir ja auch alle in Beziehungen und auch viele leben in Partnerschaften und Ehen. Was würdest du aus deiner Lebenserfahrung sagen? Worauf sollte man achten, dass man nicht in Dinge hineinschlittert, die müssen jetzt ja nicht so heftig sein, worüber wir gleich noch in deinem Leben reden. Aber was würdest du uns da mitgeben für Beziehungen, die uns wertvoll sind?
Mit dem anderen so lange in den gemeinsamen Weg gehen, bis man weiß, dass man zusammenpasst und auch eine gemeinsame Zukunft hat. Und das auch richtig zu Ende denken. Also was passiert denn? Willst du Kinder, willst du keine? Wenn ja, warum? Und was machst du mit den Kindern? Und wer kümmert sich um die? Mhm. Und wer gibt den Beruf auf, wenn Kinder da sind? Das sind alles Punkte, die muss man nicht nur besprechen, die muss man lange, lange durchdenken, durchkauen, einen gemeinsamen Weg gehen. Und am Ende dieses Weges kann so eine Entscheidung stehen und nicht am Anfang, dass man sagt, jetzt sind wir verheiratet und jetzt gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen.
Jetzt war es so, Marcel, unser Thema lautet ja Weiterleben mit schwerer Schuld. Im Herbst 2001 hast du deine Ehefrau im Streit mit einem Hammer getötet. Das hört sich sehr drastisch, sehr brutal an. Magst du uns einen kurzen Einblick in das Tatgeschehen geben und erzählen, wie es dazu kam?
Vielleicht 2 Dinge. Einmal zur Grundstimmung. Ich habe ja das mit der Eifersucht schon geschildert. Das ging dann so weit, dass wir auch mal Trennung auf Probe gemacht haben, ob uns denn noch so viel aneinander liegt, dass wir wieder zusammen wollen oder ob es nicht dann besser ist, sich zu trennen. Also es war, das Wort Trennung war quasi ständig im Raum. Mhm. Und von der Seite meiner Frau her war eben das Argument der Kinder ganz wichtig. Sie hat gesagt, Trennung kommt für mich nicht in Frage. Trennung wäre aber wahrscheinlich das Einzige gewesen, was uns damals gerettet hätte. Und dieser Spalt, der wurde immer größer. Und es kam dann auch zu Dingen, die mich sehr, sehr unter Druck gesetzt haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welcher Beziehung, aber ich stand davor, dass ich, wenn ich mich denn getrennt hätte, dass ich alles verloren hätte, sage ich mal so. Also Beruf, Ruf, Familie, Finanzen. Also ich wäre bankrott gewesen und letztendlich auch sehr einsam. Mhm. Das war sowas, was ich vor Augen hatte. Und das war in der Grundsituation eines wirklich furchtbaren Streits, den wir hatten, ploppte das wieder hoch. Und wie schon viele, viele Male vorher, nur da eben in einer Situation, wo es so auf Spitz und Knopf stand. Und da habe ich dann, warum auch immer, zugeschlagen und meine Frau dabei getötet. Mhm. Vielleicht muss man sich vorstellen, wie jemand, der in die Ecke getrieben ist und nicht mehr ausweichen kann, was ich bis dahin immer gemacht hatte. Ich war bin so vom Sternzeichen her Waage. Ich bin eigentlich ein sehr vermittelnder Mensch und immer dafür, die Dinge so auszuwiegen. Und das ging aber in der Situation nicht mehr. Und ich konnte auch nicht mehr zurück. Und dann ist es eben der Angriff. Ja, so versuche ich es heute für mich ein Stück weit begreiflicher zu kriegen. Begreifen kann ich heute noch nicht, was ich getan habe und wie ich das getan habe. Mhm. Vollkommen gewaltfreies Leben gehabt, gewaltfrei aufgewachsen, komplett. Nie Gewalt ausgeübt selber, nicht mal eine Ohrfeige, irgendwas. Also friedlich, eigentlich vom Tiefsten heraus. Ja. Und dann diese überschießende Handlung, das kann ich mir bis heute so nicht wirklich erklären. Ich kann nur so Module zusammensetzen und sagen, das und das hat eine Rolle gespielt und das, aber warum das dann, das hat keine logische Konsequenz. Also sagen, ja, dann musste er oder dann war kein anderer Weg mehr da. Es hätte 5 Sekunden nachdenken und es wäre alles anders gewesen. Aber ich habe halt nicht 5 Sekunden nachgedacht.
Dennoch hat es eine Vorgeschichte, haben wir jetzt auch so ein bisschen gehört. Da schaukelt sich was hoch.
Also für mich war es ein existenzieller Streit, also ein Streit, der ums Leben ging. Vielleicht auch deshalb eine existenzielle Antwort, aber das ist, ich will da nicht spekulieren. Ja. Da komme ich auch nach 20 Jahren nicht hin. Mhm.
Ja. Was mich jetzt interessieren würde, Marcel, ist, oder vielleicht auch uns, wir sind ja jetzt, wenn wir das so hören, vielleicht geneigt, innerlich zu sagen, das kann mir nicht passieren. Das hast du vielleicht bei dir auch gedacht, ja. in deinem Leben. Aber die Frage ist ja schon, lauert in uns nicht allen so ein bisschen die Gefahr, dass wir Schreckliches begehen können? Das ist nur eine Frage der Umstände oder der Situation, in die man hineingerät. Was würdest du heute sagen, worauf muss ein Mensch, wie ich jetzt oder wie wir, worauf müssen wir achten, dass wir nicht so in ähnliche Fahrwasser geraten und zu schrecklichen Dingen fähig werden?
Also ich denke, das ist in jedem von uns verborgen, die Möglichkeit, sich mit, ich habe es gerade schon gesagt, mit überschießenden Mitteln zu wehren. Da denke ich, kann sich keiner davon freisprechen. Ich hätte das aber früher auch anders gesagt. Also ich hätte auch gesagt, das kann mir nicht passieren, sowas. Mhm. Ich habe mich aber zum Beispiel im Rahmen meiner Ausbildung zum Offizier sehr, sehr lange und sehr ausführlich mit der Möglichkeit auseinandersetzen müssen, wenn es zum Krieg kommt und ich mein Vaterland verteidigen muss, dann wird es mit der Waffe passieren und dann werden dabei Menschen sterben, auch durch mich. Mhm. Damit muss man sich befassen. Das hat Jahre gedauert. Aber es liegt ein bisschen auf einem anderen Blatt. Ich würde heute sagen, wenn du merkst, dass dir die Kehle eng wird, wenn du merkst, du scheinst keinen Ausweg mehr zu haben, such dir Hilfe. Rede und such dir Hilfe. Ich war ein komplett verschlossener Mensch. Ich habe mir nie helfen lassen von niemandem. Ich habe auch keine Hilfe in Anspruch genommen. In der Situation, als ich dachte, jetzt irgendwann kommt es zum Knall zwischen uns, das hätte ich machen sollen. Mhm. Dafür gibt es Fachleute. Und der Größenwahnsinn zu sagen, ich schaffe das schon alles alleine, das ist ein Wahnsinn. Es gibt Dinge, die schafft man nicht alleine. Man kommt nicht alleine von Drogen weg, als Beispiel. Mhm. Das schafft man nicht alleine. Man braucht mehr Hilfe. Und wenn ich grundlegende Eheprobleme habe, dafür gibt es Tausende von Eheberatern, warum gehe ich denn da nicht hin? Mhm. Ja, oder warum gehe ich nicht zu einem Psychologen, der hat Schweigepflicht, in dem kann ich alles erzählen.
Hat es mit Stolz zu tun, falschem Stolz, ja. Oder mit, wie du sagst, dass man das selber hinbekommt, hin. Ja. Ich brauche keine Hilfe von außen oder auch mit Scham, ich will mich...
Mit Scham nicht, aber das schaffe ich schon. Ja. Das schaffe ich schon. Und das Gut der Ehe oder das Gut auch des menschlichen Lebens ist so viel wert, dass das schaffe ich schon, ist das nicht getan. Mhm. Ja. Da spielt man mit etwas.
Mhm. Mhm. Marcel, jetzt ist es so, die Richter haben entschieden bei dir auf Mord. Das heißt ja ein Stück Vorsatz, also nicht nur jetzt im Affekt.
Ja.
15 Jahre Gefängnis. Du bist am Tiefpunkt deines Lebens angekommen und hattest im Grunde alles verloren. Durch dieser Tiefpunkt wurde zum Wendepunkt in deinem Leben. weil eines Tages ging die Gefängnistür auf, nicht um dich schon wieder freizulassen, aber du hast Besuch bekommen. Wer kam da und wie hat sich durch diese Person dein Leben verändert?
Also ich war in den ersten Tagen allein auf meiner Zelle, allein in meinem Haftraum und hatte nur noch Chaos im Kopf. Ich wusste nicht, wie es den Kindern geht. Ich wusste nicht, wie es der Familie geht. Und ich wusste auch nicht, was aus mir werden soll. Und ich wusste auch nicht, ob ich ein Leben überhaupt noch verdient habe, wo meine Frau jetzt keins mehr hat. Und in dieser Situation war ich eben allein in dieser nackten Zelle. Habe auch, glaube ich, 3 Tage oder sowas nicht geschlafen. Also ziemlich fertig. Fertiger kann man, glaube ich, nicht sein. Und ich habe dann angefangen, irgendwann, warum weiß ich nicht, laut zu reden, also zu sprechen, nicht nur zu denken, was so in meinem Kopf vor sich ging, die ganzen Sorgen und die Scham und die Nöte, und habe das ausgesprochen, sehr, sehr lange und sehr häufig. Und als ich das gemacht habe, konnte ich das erste Mal in der Nacht schlafen. Und das habe ich am nächsten Tag wieder gemacht. Also ich habe in der Zelle sehr viel gesprochen. Wahrscheinlich hätte man ein Buch schreiben können, was ich alles gesagt habe. Und ich hatte immer so in mir, ich spreche nicht mit der Wand, sondern da ist jemand, der mir zuhört. Also ich habe ganz genau, ich darf das jetzt sagen, ich muss das sagen, ich spreche mit jemandem und der nimmt sich Zeit für mich. Mhm. Also ich habe selber damals nicht daran gedacht, dass es vielleicht sowas wie Gebet sein könnte, dass es vielleicht der liebe Gott ist, der mir zuhört oder sowas. Das habe ich alles erst in der Rückschau ein Stück weit verstanden. Aber ich hatte so in mir diesen Satz Rede. Und mir war klar, ich kann nicht immer nur alleine mit mir selber oder mit der Wand reden. Aber ich habe auch keinen anderen Weg gesehen. Und in dieser Situation, am, weiß nicht der wievielte Tag meiner Haft, 14. Tag oder sowas, klopfte es an der Tür und der katholische Pastoralreferent, also der Seelsorger, Gefängnisseelsorger, kam herein und sagte, hallo, ich weiß, warum Sie hier sind, wollen Sie reden? Und dieser Satz, wollen Sie reden? Das war wie so eine Glocke, die da geläutet hat, weil ich hatte ja immer gehört, rede, ja. Dann tu mal das, was du das ganze Leben lang nicht getan hast. Rede über die Dinge, genau. Die schlimm sind.
Das heißt, da warst du jetzt ein Stück weit innerlich vorbereitet. Du hast gesagt,
und ansonsten warst du dann verschlossen. Dass dann die Tür aufgeht und dann sagt, zeigt mir auf dem Silbertablett her die Möglichkeit zu reden. Das war wie ein riesiges Geschenk. Mhm. Und dann hat er mich 2-mal die Woche geholt für 1-2 Stunden, hat eine Kerze angezündet und hat gesagt, so, nur reden Sie mal. Und dann hat nicht viel gesagt selber. Ab und zu mal ein Kommentar oder eine kleine Nachfrage. Meistens habe ich geredet und erzählt und erstmal alles losgeworden. Erstmal an einer Stelle meines Lebens einem Menschen alles erzählt. Der hat Schweigepflicht, da musste ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen oder mir irgendwie überlegen, hat das noch Auswirkungen auf die Verhandlungen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das hat mir so gut getan, dass ich dann bei ihm im Gespräch geblieben bin, auch in eine Gesprächsgruppe gegangen bin. Dann habe ich ihn um die Bibel gebeten und habe die an einem Wochenende durchgelesen, von vorne bis hinten, weil ich hatte Nachholbedarf. Ich wusste nicht, was da drin steht. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist ein Mensch, der lebt etwas. Ich würde ganz gern auch sowas leben. Der hat so, das war so mein Inbegriff eines Christen. So, das hat er ausgestrahlt. Das hat er, sein persönliches Zeugnis war das. Und ich habe dem viel abgeguckt. Und dann habe ich, wie gesagt, die Literatur nachgeholt, die Recherche, und habe die Bibel gelesen. Und dann, als er fertig war, habe ich ja von vorne angefangen. Und das habe ich lange Zeit gemacht. Jeden Tag so ein paar Seiten bis ans Ende meiner Haft. Und letztendlich hat er mich dann auch dazu gebracht, dass ich irgendwann den Wunsch hatte, getauft zu werden und diesen Weg jetzt mit Gott zu gehen, den ich bisher leider ohne Gott gegangen war.
Und hast du dich im Gefängnis taufen lassen?
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist eine ganz normale Taufe für die katholische Kirche gewesen, die vom Bischof extra genehmigt werden muss. Also bei Gefangenen muss da eine extra Genehmigung her. Da gab es einen kleinen Kreis aus den Gefängnisseelsorgern, auch von der anderen Konfession. Und ich durfte Gott sei Dank meine Tochter einladen. Mhm. Die hatte am Tag vorher draußen Taufe gehabt. Die ist auch erst später getauft worden. Okay. Mhm. Und die war dann im Gefängnisgottesdienst dabei und hat meine Taufe miterlebt. Einer der schönsten Augenblicke meines Lebens. Mhm. Ich habe es nie bereut und bin heilfroh, dass ich den Weg jetzt nicht mehr alleine gehen muss. Hätte ich mal 40 Jahre früher machen sollen.
Ja, Gott hat mit jedem so seine ganz persönliche Geschichte. Ne? Und dieser katholische Gefängnisseelsorger, der war schon so ein Wegweiser, Wegbegleiter für dich in ganz schwieriger Zeit. Ja. Marcel, Weiterleben mit schwerer Schuld ist das Thema. Was würdest du sagen, was brauchen Menschen, die schuldig geworden sind? Was brauchen solche Menschen für Menschen, damit sie nicht an ihrer Schuld verzweifeln oder vereinsamen? Weil das ist ja doch auch immer so ein, man kann da sehr drüber selber verzweifeln und auch vereinsamen. Ne? Was für Menschen braucht jemand, der in schwerer Schuld ist?
Wer schwere Schuld hat, braucht Zuwendung im Sinne von sich jemandem Zuwendung zuzuwenden, aber auch im Sinne von tatsächlicher Zuwendung und jemanden, der ihm zuhört, der erstmal vorurteilsfrei da ist und sagt, bei mir kannst du ankommen, sag mir, was du zu sagen hast, es bleibt unter uns und dann schauen wir gemeinsam, ob es da Hilfe gibt oder Alternativen gibt, an die du vielleicht nicht denkst. Also statt des normalen Verhaltens der Ablehnung und der Ausgrenzung braucht es ein Verhalten des Einbeziehens, des Zuwendens, der Zuwendung. Ich will sogar fast so ein Stück weit liebevolles Verhalten sagen, weil das ist ein Mensch, der an der Talsohle seines Lebens angelangt ist, zum Teil. Ganz, ganz unten. Den muss man aufheben, da darf man nicht drauftreten.
Man hatte immer so den Gedanke, wenn man jemand begegnet, der in Not ist, ich muss ihm Ratschläge geben, ich muss ihm irgendwie was von Gott vielleicht auch weitergeben. Du sagst, es ist wichtig, wäre einfach erstmal nur da sein, zuhören und das aufnehmen, was der andere erzählt und vielleicht Verständnis entwickeln.
Genau, und schauen, kann man einen Weg gemeinsam gehen? Ist es möglich, dass die Gaben, die ich mitbringe oder die vielleicht ein anderer mitbringt, dass die dem Betreffenden helfen können?
Wahrscheinlich an der Technik.
Auf jeden Fall braucht die Not einen Helfer. Die braucht jemanden, der die Not mitgeht, der durch die Not dabei ist. Das machen wir auch heute bei unserem Verein. Also wir versuchen uns denen zuzuwenden, denen sonst keiner zuhört und erstmal zu gucken, ja, so eine Analyse zu machen, wo steht er denn gerade und gibt es in unserem Netzwerk oder in uns selbst etwas, was hier helfen kann, ganz behutsam erstmal nur aufnehmen und da sein. Das tut richtig, richtig gut, wenn man merkt, zwischen all der Ablehnung, da gibt es den einen, der hat sich mit mir ordentlich verhalten, die anderen alle nicht.
Ja, aber es tut gut, das von dir zu hören, ne, als Betroffener, weil ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen mitbringen können, ne? Einfach gute Zuhörer zu werden, Verständnis mitzubringen.
Genau.
Und nicht meinen, ich muss gleich der Helfer sein, der aus der Not
herausführt. Erstmal Offenheit und später das Urteil fällen. Ja. Und nicht mit dem Urteil anfangen und dann gucken, was übrig bleibt.
Ja. Jetzt wollen wir noch ein klein wenig in der Gefängniszeit miteinander unterwegs sein, Marcel. Du hattest dort wertvolle Gotteserfahrungen gemacht. Du hast es schon angedeutet. Ich habe in der Vorbereitung Folgendes von dir gelesen, Zitat: In Dankbarkeit gebe ich weiter, was ich selbst erfahren durfte, nämlich die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Dankbar gebe ich weiter, was ich selbst erfahren habe, nämlich die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Als ich das so gelesen habe, musste ich an den König David denken. Und wir haben einen Bibelvers hier, den darfst du gerne mal einblenden, Tobias. Und der David war ja auch einer, der weiterleben musste mit schwerer Schuld. Er war ein Mörder, Ehebrecher. Er war auch nicht so ein guter Vater. Also, und er schreibt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heile deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und jetzt kommt es, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Also er formuliert genau das, was du auch selbst erlebt hast, ne? Und was du weitergeben möchtest, nämlich die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Ja. Und David sagt, als Mörder, als Ehebrecher, ich bin sogar gekrönt mit der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Also hier ist einer, der ähnliche Erfahrungen wie du gemacht hat, in einer ähnlichen Situation war. Wie hast du als jemand, der von sich sagt, ich habe Gott eigentlich nie gesucht, wie hast du Gott konkret als barmherzig erfahren und voller Liebe?
Tja, wie habe ich ihn überhaupt erfahren? Es war das Grundgefühl, das fing da in dieser Zelle an, dass ich sage, da gibt es noch jemanden, der mir zuhört. Mehr war da erstmal nicht. Und dann gab es einen Menschen, der sich mir so zugewendet hat, wie ich das gerade versucht habe zu sagen, dass es wichtig ist. Und dann fing Kommunikation an. Und ich habe gemerkt, das, was aus diesen Menschen heraus spricht, das ist nicht nur das, was er selber ist, sondern auch, das spricht Gott durch ihn. Also ganz, ganz klassisch natürlich im Gottesdienst. Er ist derjenige, der verkündet, der predigt. Aber er als Mensch im Alltag hat vieles getan und gesagt, was nicht auf seinem Mist gewachsen ist, sondern was er glaubte und was er als Glaubender weitergegeben hat. Und das hat mich überzeugt. Er hat es gelebt und hat es geglaubt und er hat es weitergegeben. Und das ist der richtige Dreiklang. So muss es gehen. Und dann hat er mich für Gott gewonnen. Und dann habe ich den Schatz des Gebetes kennengelernt auf meiner Zelle. Hab Bibel nachgebetet, einige Stellen, die mir gut getan haben. Habe angefangen, immer im Schriftverkehr auch mit Menschen zu kommunizieren, die selber auch Christ sind, und habe denen erzählt, was da gerade im Gefängnis passiert mit mir, was da so los ist, und habe viel Zuspruch bekommen, diesen Weg weiterzugehen und zu gucken, wohin der führen kann. Ich habe nach 6 Jahren war es dann soweit, dass ich einen Tag erleben durfte, an dem es um die Frage geht, kann ich mir eigentlich selbst vergeben? Weil das mit Vergebung, anderen zu vergeben, das konnte ich lernen, das konnte ich auch praktizieren. Aber bei mir war immer so der letzte Punkt, aber das, was ich getan habe, das kann ich mir nicht vergeben. Also ich kann jedem alles vergeben, aber das, was ich getan habe, kann ich mir nicht vergeben. Und ich habe gemerkt, da stolper ich auch, weil dann hat die Vergebung ja doch so, ist ja doch nicht umfassend, sondern die hat so ihre Grenzen. Ja. Und das kann eigentlich nicht in Gottes Sinne sein. Ja.
Wir werden es gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich würde nochmal gerne kurz zurückgehen und die Frage stellen. Du hast Gottes Erfahrung gemacht, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Was würdest du, also es war für dich wertvoll oder gewinnbringend. Was würdest du Menschen raten, die auf der Suche nach Gott sind oder die von Gott gefunden werden, oder Schritte auf Gott zugehen? Was liegt dir da auf dem Herzen, von deinen Gotteserfahrungen weiterzugeben?
Ja, eigentlich das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe. Mach dein Herz auf und hör erstmal zu. Hör erstmal zu, was da kommt und was er dir sagt und was er dir sagen will. Durch die Schrift, durch das Wort und durch jeden von euch. Da kommt auch immer was von ihm mit. Und hör zu und dann mach dir selbst dein Bild. Such dir die Dinge aus, von denen du glaubst, dass sie für dich stimmig sind. Dann kannst du sie glauben. Was nicht stimmig ist, kann man auch nicht glauben. Das kann man nur nachquasseln. Ja, es muss aus dir herauskommen, dass du sagst, hier ist jemand, der mir einen guten Lebensweg aufzeigt und dem will ich mich anvertrauen. Da habe ich das Vertrauen, der meint es gut mit mir. Und dann wirst du im Alltag erleben, dass er es gut mit dir meint. Und die Bestätigung ist wichtig.
Was würdest du sagen, was für ein Gottesbild hattest du vorher? Heute gibst du schon Dankbarkeit weiter, mit meinem herzigen, liebenden Gott zu tun zu haben.
Also ich hatte vorher ein Gottesbild, das sagt, okay, es gibt die Schöpfung, also das, was ich als Mensch erlebe, die Welt, ist Gottes Schöpfung. Aber wer Gott ist, wie er ausschaut, wie er heißt oder was seine Wünsche sind, das war nicht irgendwie wichtig. Traditionell bin ich halt mit Ostern und Weihnachten aufgewachsen. Hatte aber schon als drei- oder vierjähriger Bub eigentlich schon durchschaut, was das da immer alles ist und was da wirklich dahinter ist. Und dann mehr oder weniger aus Gewohnheit hat man das jedes Jahr einfach gefeiert. Aber das war die einzige Berührung, die ich mit dem christlichen Leben eigentlich hatte, waren diese zwei Feiertage.
Ja, schön, dass Gott dich gefunden hat, wenn es auch einen sehr drastischen Tiefpunkt bedurfte an dieser Stelle.
Ich habe ganz oft gemerkt, dass es diese Kapitulation und diesen Tiefpunkt braucht es bei manchen auch. Manche müssen erst so unbarmherzig auf die Nase fallen, dass sie anfangen zuzuhören und zu sagen, ich bin ganz unten, jetzt brauche ich jemanden, der mir aufhilft. Solange da noch Luft ist, machen viele nicht wirklich auf. Und in der Situation im Gefängnis habe ich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die vollkommen am Ende waren. Und das waren meistens diejenigen, die wirklich was Neues gefunden haben und wirklich ihr Leben geändert haben. Diejenigen, die immer noch meinten, das kriege ich schon irgendwie hin, das habe ich im Griff, so wie ich damals, haben meistens ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen, sondern haben letztendlich weitergemacht.
Okay. Ja. Also das heißt, ein Eingeständnis der eigenen Ohnmacht kann auch positive Entwicklungen für einen bereithalten, bis dahin, dass man Gott begegnet. Jetzt haben wir das Thema Vergebung schon ein klein bisschen angerissen. Marcel, du hast viel Schuld auf dich geladen. In Gott, in Jesus hast du aber den gefunden, der für unsere Schuld gestorben ist, der Vergebung möglich macht. Jetzt ist es aber so, die Tat und mit deren Konsequenzen, die wirst du ja nicht los. Mit denen musst du ja bis heute leben. Und das hat Spuren hinterlassen. Es gilt weiterzuleben mit schwerer Schuld oder man könnte auch sagen trotz schwerer Schuld. Wie konntest du dich persönlich eigentlich diesem Thema Vergebung nähern?
Also es war wieder das Vorbild dieses Gefängnisgeistlichen, der mir irgendwann sagte, wollen Sie mal anfangen zu versuchen, Vergebung zu leben? Und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, es hört ja keiner, es sieht ja auch keiner. Sie können ja auf Ihrer Zelle machen, was Sie wollen. Versuchen Sie doch mal abends, wenn Sie beten, für Ihren Richter zu beten. War für mich vollkommen strange. Ausgerechnet für den Richter, der mich vermutlich irgendwann zu zig Jahren Gefängnis verurteilen wird. Dachte, nee, versuchen Sie es doch einfach. Es schadet auch nicht, wenn es nichts klappt. Wenn es nicht klappt. Und es hat auch wochenlang nicht geklappt. Ich kam mir vollkommen dämlich vor, für einen Menschen, den ich gar nicht kenne, zu beten. Dass Gott ihn segnet. Ja. Aber dieses immer wieder tun und tun und tun und dabei jedes Mal darüber nachzudenken, was ist denn so schwierig, warum fällt mir es denn so schwer, wie würde sich jetzt dieser Richter fühlen, wenn der mitkriegen würde, dass ich für ihn bete, also wenn solche Gedanken angefangen haben, die haben dazu geführt, dass ich irgendwann tatsächlich für ihn beten konnte und tatsächlich ja, ihm einfach eine Weisheit Gottes gewünscht habe, eine Unvoreingenommenheit. Und dass er im Blick behält die menschlichen Schicksale, die da dranhängen, die der Opfer, aber auch letztendlich mein eigenes. Und so konnte ich mit dem Richter schon relativ gut umgehen, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm. Er war schon ganz tief in meinem Herzen verankert. Nach 2 Jahren hatte ich erst den Prozess, also es hat 2 Jahre gedauert. Und dieses für andere Segen herbeibitten, ja, das habe ich dann übertragen, das ist viel einfacher auf Menschen, die ich geliebt habe. Und dann wurden es immer mehr, die auf der Liste standen. Und so hat mein Gebetsleben dann begonnen, in der Zelle ein Stückchen weit Bibel lesen und dann Vergebungsgebete.
Und wie hast du für dich das annehmen können, dass in Jesus Vergebung möglich ist? Jesus sagt, er ist gestorben für die ganze Schuld der Welt, also auch für deine Schuld, auch für diese tragische Schuld. Wie konntest du das für dich annehmen?
Also wie gesagt, letztlich konnte ich es jahrelang nicht. Da war immer so dieser Vorbehalt. Und dann habe ich mal während einer Begegnungswoche mit einem Ehrenamtlichen aus einer freien evangelischen Gemeinde, der hat gesagt, Marcel, dich drückt etwas. Lass uns doch mal hinten in die Kirchenbank gehen. Lass uns doch mal beten zusammen. Und dann hat er mit mir eine halbe Stunde lang gebetet. Und ja, ich habe Rotz und Wasser geheult. Weil ich merkte, es geht jetzt um was Wichtiges. Und dann hatte ich so dieses Bild vor mir, wer bin ich denn, dass ich Vergebung verweigere, wenn Gott sie doch jedem geben will? Ich kann ihm doch die Vergebung, die er mir vielleicht geben will, ich kann die doch nicht ablehnen. Darf ich das überhaupt tun? Und ich hatte in mir dann das Gefühl, das ist so der letzte Schritt des Loslassens der eigenen Kontrolle. Ich sage, also auch dieses Thema, was so total schwierig ist, das gebe ich dir ab und wenn du mir vergeben willst, dann bin ich dafür ohne Ende dankbar. Ich ziehe meine Vorbehalte zurück. Ich überlasse es jetzt dir. Das war mein letzter, aber entscheidender Schritt, denke ich, in den Glauben, weil ich dann Vergebung als das begriffen habe, was sie tatsächlich ist, nämlich für jeden da und von ihm.
Okay. Ja. Aber war auch ein Prozess der Entwicklung, ne?
Ja. Jahrelang.
Zu diesem Punkt dann. Ja. Wenn du jetzt da für dich über Vergebung Freiheit bekommen hast oder Entlastung, wie man das jetzt auch nennen mag, aber deine Tat hat ja auch andere Personen betroffen gemacht und schwer belastet. Also ich denke an deine Kinder, besonders deine Tochter, so wie ich das mitbekommen habe, Und natürlich auch die Familie, die Geschwister deiner verstorbenen oder getöteten Frau. Wie erging es dir bei diesem Thema Vergebung im Umgang mit diesen Personen, die von deiner Tat so schwer betroffen waren?
Also ich hab versucht zu signalisieren, dass ein Kontakt möglich ist, dass ich ihn aber nur aufnehmen würde, wenn es ihnen gut tut. Mhm. Ja, und sie haben von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Das heißt, ich habe meine Kinder im Gefängnis sehen dürfen. Also sie wurden gebracht zum Besuch. Aber mit der Opferfamilie selber gab es keinen weiteren Kontakt. Die hatten noch 2 Jahre lang, hatten sie mir noch geschrieben, aber als der Prozess dann ins Land gegangen war, hat das aufgehört. Mhm. Also sie hatten noch den guten Glauben, dass es doch irgendwie anders gewesen sein muss, als sie es befürchtet haben, aber es war eben nicht anders. Mhm. Ja. Schweres Thema.
Ja, das denke ich mir, das ist ein schweres Thema. Verfolgt ist das noch irgendwie, dass da Dinge jetzt nicht heilen konnten oder vielleicht auch zeitlebens nie heilen werden?
Also ich denke, ich weiß nicht, ob sie zeitlebens nicht heilen werden. Es kann nicht alles heilen. Meine Frau wird nicht wieder lebendig in dieser Welt. Alles andere mag vielleicht möglich sein. Ich hoffe es auch viel, dass es wenigstens einen Weg Richtung Heilung gibt oder Richtung zumindest Frieden im Herzen. Das, was ich sowas wie Rachegefühle oder sowas, wenn es die geben sollte, dass die aus den Herzen verschwinden und nicht das Gemüt kaputt machen. Aber das kann ich alles nur bitten und beten. Ich kann es nicht beeinflussen. Insofern habe ich einen Rucksack, so habe ich das für mich mal umgedeutet. Ich habe einen Rucksack voller Schuld und vor allen Dingen voller Konsequenzen, die ich auch tragen muss. Und diesen Rucksack, den kann ich auch nicht mehr absetzen. Mhm. Den werde ich tragen bis zum Lebensende. Mhm. Der wird auch nicht leichter. Ich werde vielleicht stärker, ihn zu tragen, aber der Rucksack selber wird nicht leichter. Und mhm. was ich angerichtet habe, habe ich bis ans Ende meines Lebens zu verantworten. Mhm. Und wenn es irgendwann zum Kontakt mit den Kindern oder der Opferfamilie kommen sollte, dann kann das total schlimm werden. Aber das ist eben auch Teil des Rucksacks. Mhm. Ja, das kann morgen passieren, vielleicht passiert es auch nie. Ich weiß es nicht. Okay.
Ja, Schuld eingestehen. Danke, dass du da so offen drüber redest und Einblick gibst in dein Leben. Schuld eingestehen und Vergebung zu suchen, das fällt uns Menschen ja nicht leicht. Christina, du hast auch schon angedeutet zu Beginn des Gottesdienstes. Marcel, du hast jetzt eine Lebenserfahrung, eine Glaubenserfahrung. Was könntest du uns weitergeben? Was kann uns helfen, dass wir mit dem Thema schuldig geworden sein, besser umgehen können oder auch Vergebung wirklich direkt suchen?
Dass man vielleicht auf das Thema Schuld oder Straffälligkeit, ist ja auch ein anderes Wort für Schuld, anders zugeht, als es normalerweise so leider üblich ist. Dass es nicht der erste Reflex ist, wer ist der Schuldige? Mhm. Das ist immer wer hat da Schuld? Wer war das? Mhm. Wenn was runterfällt, wer war das? Sondern das erste Augenmerk darauf zu richten, welche Beziehung leidet hier jetzt gerade? Welche Bedürfnisse haben die Beteiligten? Und wie kann ich mit allen zusammen dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse jetzt nach dem, was da passiert ist, so gut wie möglich gedeckt werden oder wieder heil werden? Dahin zu gucken und alle an einen Tisch zu nehmen, das hätte ich mir auch in meinem Falle gewünscht oder bei ganz vielen Gerichtsverhandlungen, dass nicht darüber öffentlich diskutiert wird, wer Schuld hat und wie hart man ihn bestrafen muss, sondern dass das Opfer zu Wort kommen und erstmal geguckt wird, was haben die für Bedürfnisse und wie kann derjenige, der sich schuldig fühlt, wie kann der ein Stück weit dazu beitragen, dass sie sich hinterher besser fühlen. Mhm. Also die muss man zusammen und an einen Tisch bringen, vielleicht auch mit fachlicher Begleitung, aber auf jeden Fall konstruktiv im Sinne von Heilung an das Thema Schuld herangehen und nicht es bei der Definition des Schuldigen und bei der Verhängung des Strafmaßes belassen und dann kommt er ins Gefängnis, da kommt er in die Schachtel und da bleibt er drin, bis die Zeit vorbei ist. Mhm. In der Zeit passiert nichts, in der Zeit wird nur alles schlimmer.
Mhm. Aber was du jetzt gerade so schilderst, nicht, was du ja auch drastisch erlebt hast im Gefängnis, abgeschottet und in die Schublade, das passiert ja auch oft in Freiheit, ja. Dass wir Menschen dann so in die Schublade stecken und sagen, Er wird dann definiert über seine Schuld, die vielleicht auch öffentlich bekannt ist, aber die Person an sich in seiner Gänze wird nicht mehr wahrgenommen. Ne? Aber
also ich kann mich nur erinnern an den ersten Besuch von in Haft, wo ein guter Kamerad oder Freund von mir da war, der mit großem Abstand zu dem Besuch reinkam, aber der sagte,
du warst ein sehr, sehr guter Freund von mir.
Ich kann aber lauter sprechen.
Oder vielleicht den Satz gerade nochmal wiederholen.
Der sagte zu mir, du warst ein sehr, sehr guter Freund von mir und ich möchte eigentlich, dass du das bleibst.
Ja.
Aber mit dem, was du getan hast, das verurteile ich zutiefst. Ich komme damit nicht klar. Ich habe hier den Marcel, der getötet hat, und hier den Marcel, für den ich mein Leben gegeben hätte. Das ist wie, erklär es mir. Ja? Wenn du es schaffst, mit mir darum zu ringen, dass du mir es erklärst, ja, dann will ich die Tat vom Täter trennen. Zurzeit kann ich die nicht auseinanderkriegen. Tat ist gleich Täter, Marcel ist gleich Mörder. Mhm. Wenn du mir hilfst, dass wir diesen Weg gehen können, dann können wir trotz deiner Tat eventuell Freunde bleiben. Und dieses Tat und Täter zu trennen, finde ich unwahrscheinlich wichtig, weil man dann vorurteilsfrei und ohne Schuldzuweisung an das eigentliche Problem gehen kann. Das Problem ist nämlich nicht die Schuld, sondern das sind die Folgen der Schuld.
Ja, da haben wir, glaube ich, einiges zu lernen. Ne? Also, mir fällt immer diese Geschichte ein, wo Jesus mit der Ehebrecherin sie erstmal aus dem Staub hervorgehoben hat oder aufgerichtet hat, neu wertgeschätzt als Person gesehen hat. Und im zweiten Teil dann erst auf ihr Verhalten zu sprechen kam, gesagt hat, jetzt ändere aber auch dein Leben. Ich sag's bei meinen Worten.
Natürlich. Geh nach Hause und sündige nicht weiter.
Ja, ja genau.
Ja. Marcel, das kann so ein Mensch dann annehmen. Also ich denke, die Magdalena, die konnte das annehmen, weil er ihr einen guten Rat im besten Sinne des Wortes mit auf den Weg gegeben hat als Begleitung. Aber sie muss sich dran halten. Das ist ihre Verantwortung.
Ja, und er hat sie als Person erstmal wahrgenommen und geschätzt. Ne? Marcel, dann kam der 24. Oktober 2016, vom heutigen Tag aus gesehen fast eine Punktlandung. Das war vor 8 Jahren, du wurdest aus dem Gefängnis entlassen und du musstest dich nach 15 Jahren in einer sich verändernden Welt zurechtfinden. Ich habe mir gefragt, was hat sich alles so in den 15 Jahren verändert von 2001 bis 2016? Das ist eine ganze Menge. Mhm. Ja. Aber auch beruflich musstest du dich neu zurechtfinden und du hast geschrieben, ich mache mir keine Illusionen, es wird schwer aufgrund meines Alters und wegen meiner Vorstrafe. Doch dann hast du Gottes Liebe und Barmherzigkeit wieder erfahren, hat dir eine Mission aufs Herz gelegt, die fing schon in deiner Gefängniszeit an und du hast das Netzwerk Set Free gegründet und du bist inzwischen sogar Geschäftsführer dieses Vereins. Und worum geht es da bei diesem Verein und was habt ihr euch so zum Ziel gesetzt mit Set Free?
Also Set Free ist ein gemeinnütziger Verein der freien Straffälligenhilfe. Das heißt, wir sind Mitarbeiter, bis auf meine Person alles Ehrenamtliche, die sich den Menschen im Gefängnis zuwenden, während des Übergangsmanagements und der Nachsorge und an ihnen dranbleiben, so lange bis beide sagen, es braucht diese Begleitung nicht mehr. Das ist so der eine Teil. Wir unterstützen den Aufbau von sozialchristlichen Gesprächsgruppen in Gefängnissen, schicken da gegebenenfalls auch Ehrenamtliche hin, wenn noch keine da sind, und bilden die aus. Wir vernetzen Institutionen und Bewegungen, die sich für die Gefängnisarbeit gut eignen und gut einsetzen, so zum Beispiel wie anonyme Alkoholiker und ähnliche. Wir bilden ehemalige Gefangene aus zu Ehrenamtlichen. Und wir bilden Ehrenamtliche aus, die ins Gefängnis gehen möchten, ohne dass sie vorher gefangen waren. Und letztendlich machen wir immer mehr Öffentlichkeitsarbeit für ein Reintegrationsmodell, was wir in Brasilien kennengelernt haben, was viel, viel bessere Erfolge erzielen könnte, als das, was wir in Deutschland praktizieren, und versuchen, das in Deutschland bekannt zu machen. Also ich habe deshalb dann auch die Sprache gelernt und war mehrmals viele Monate drüben, habe dort mitgearbeitet. Und die haben eben seit 50 Jahren ein Reintegrationsmodell entwickelt mit einer Rückfallquote von zwischen 10% und 15%. Und hier in Deutschland haben wir ungefähr 50% bis 60% Rückfallquote. Das heißt also eigentlich ein komplettes Versagen des Systems. Mhm. Und in anderen Teilen der Welt gibt es etwas, was viel, viel besser ist und man kennt es hier nicht mal. Mhm. Also deshalb viel Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, aber schön, dass du da dich Gott zur Verfügung stellst mit deiner Glaubens- und Lebensgeschichte, und er jetzt segensreich durch dich für andere wirken kann, die in ähnlicher Situation waren oder sind wie du. Das, ja. Wer sich ein bisschen informieren möchte über Set Free, hinten vor dem Kinderraum, da ist ein kleiner Tisch, da könnt ihr euch Newsletter mitnehmen, ansonsten einfach mal im Internet gucken unter Set Free. Ihr könnt auch gerne etwas spenden für die Arbeit, die wir dann zukommen lassen möchten. Marcel, erstmal vielen, vielen Dank. Ich darf die Musiker schon mal nach vorne bitten. Großen Respekt, dass du uns hast. Ja. Großen Respekt, dass du uns Anteil gegeben hast an deinem, an deiner Lebensgeschichte.
Ja.
Bis hin zum Tiefpunkt, auch Wendepunkt, aber auch was du mit Gott erlebt hast. Und wir haben neben dem Honorar, was wir dir noch geben werden, haben wir auch eine kleine süße Erinnerung an Heidelberg. Oh.
Ja, und toll.
Wenn du mal wieder nach Heidelberg kommst, dann schau einfach bei uns vorbei. Ich denke, das wird uns sehr, sehr freuen.
Wunderbar, vielen Dank.
Ja.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und die Offenheit. Applaus